Was die meisten Menschen hier und auch viele Entscheidungsträger ein bisschen immer vergessen, ist, dass Europa ist eine Kulturlandschaft. Und eine Kulturlandschaft bedeutet halt auch, dass der Mensch bis zu einem gewissen Grad in die Natur eingreifen muss. Weil wir haben einen sehr dicht verbauten Kontinent hier in Europa und wir sind eben nicht in Alaska oder in Kanada, wo viele Teile der Natur sich selbst überlassen sind.
Willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Vasari, ich bin Redakteur bei der WZ. Unser Essen, das auf den Tisch kommt, kann nachhaltig, gesund und regional produziert sein. Wie das funktioniert, erklären wir euch in dieser Serie, bei der wir einmal im Monat Bauern auf ihrem Feld besuchen. Heute geht es um das Thema Fischzucht. Ich befinde mich in Gut Dornau in Leobersdorf, etwa 30 Kilometer südlich von Wien. Hier treffe ich Ferdinand Trautmannsdorf. Der Gutsbesitzer züchtet Fische aus eigener Teichhaltung. Hallo Ferdinand.
Hallo, servus.
Du bist bei weitem nicht der erste Fischzüchter im Gut Dornau. Ich glaube, die ersten Teiche wurden im Jahr 1635 errichtet. Geht das richtig?
Ja, das ist richtig. Also zuerst einmal danke fürs Kommen. Freue mich für das Interesse an der Teichwirtschaft und Fischerei. 1635 circa wurden die ersten Teiche gebaut mit zwei Hintergründen. Das eine, und das sind viele Teiche auch im Waldviertel, für Retentionsmaßnahmen. Und die zweite ist natürlich, ein Teich mit einer geringen Wassertiefe braucht eine Bewirtschaftung und die Teichwirtschaft liegt da nahe. Das ist eben so ein Weg, der nach wie vor genauso funktioniert wie damals mit etwas moderneren Hilfsmitteln.
Ja. Was ist das Besondere an diesem Ort, in dem seit 388 Jahren Fische gezüchtet werden?
Gute Frage. Was das Besondere, der Ort selber ist und profitiert von einer gewissen Diversität. Das heißt, wir haben eben die Teichwirtschaft, wir haben Landwirtschaft. Früher war Wein auch dabei. Dann gibt's eben die Mühle, meine Nachbarin, die eben auch so Fischgrillereien macht und damals eben reinen Mühlenbetrieb gemacht hat. Der hat bis zum 18. 19. Jahrhundert Grenze auch hier dazugehört. Da wurde eben sozusagen die ganze Getreide und so, das man produziert hat, dort vermahlen und auch dementsprechend Gebäck, also Brot verkauft. Dann gab es eben die Viehwirtschaft hier auch, wo Milch verkauft worden ist bis ins 19. Jahrhundert. Also es war ein vielfältiger Betrieb und wir haben halt versucht, das nicht ganz so breit gestreut, aber doch auch in diesem Sinne weiterzuführen und haben uns dann eher auf die Fischerei konzentriert.
Dein Vater und dein Großvater haben auch schon Fische gezüchtet. Gab es für dich überhaupt eine andere Wahl, als denselben Beruf zu ergreifen?
Ja, gute Frage. Es gibt immer eine Wahl, weil so ein Betrieb wie hier hat ja gewisse Möglichkeiten, die sich jetzt vielleicht nicht nur auf Landwirtschaft, auf Fischzucht orientieren. Und deswegen war wahrscheinlich meine Input dann die weitere Vermarktung der Fische, weil früher wurden die Fische also gefüttert, aufgezogen, abgefischt und dann meistens später dann auch an Vereinen, aber auch an Großhandelsunternehmen verkauft, die sozusagen den weiteren Veredelungsprozess dann gemacht haben. Und ich habe mir auch gedacht, irgendeinen Footprint muss ich hier auch absetzen und habe dann eben mich entschieden, eben diese Veredelung selber in die Hand zu nehmen und sozusagen jetzt haben wir oder sind wir so weit, dass wir also eigentlich seit 20, 30 Jahren, wo wir die Fische wirklich bis zum Endkunden bringen. Also der Endkunde ist bei uns eben die Gastronomie, ein bisschen der Handel, der Einzelhandel, also auch breit gestreut.
Hast du eine Ausbildung dazu gemacht?
Ich habe gemacht Wieselburg. Das ist sozusagen jetzt nicht spezifischer Fischerei und war dann danach relativ schnell sozusagen gefordert, hier auch weiterzumachen, weil der Betrieb hat auch eine neue strategische Richtung gebraucht und da war eben danach nicht sehr viel Zeit, noch weitere Ausbildungsetappen zu machen. Aber ich sage jetzt einmal, die beste Schule ist immer Learning by Doing. Selbst wenn meine Ausbildung eher im agrarökonomischen Bereich war, ist die Fischerei, dadurch, dass man als Kind hier schon mit angepackt hat, einen ins Blut gewachsen. Und das ist sicherlich einer der nachhaltigsten Ausbildungsformen immer noch.
Ja. Du hast ja die Leitung in den 90er Jahren von deinem Vater übernommen?
Ja, es war also eher so Mitte, Ende 90, genau.
Und wurde was hat sich da im Großen verändert? Also auch, vielleicht, wir haben kurz vorher gesprochen über die Wasserqualität.
Genau, nein, also es hat sich, und das ist auch immer so ein Asset, was ich versuche immer auch zur Beruhigung irgendwie für uns selber und für alle anderen zu geben, dass sozusagen gewisse Entwicklungen damals schon, die sozusagen im industriellen Bereich sicherlich auch im industriellen Bereich nicht unschädlich für die Umwelt waren, haben sich ja schon in den 80er Jahren langsam adaptiert. Also es ist ja nicht so, dass heute alles nachhaltig und sozusagen, dass diese Nachhaltigkeits- und Umweltschraube jetzt gerade erfunden worden ist. Also wenn ich denke, als Kind in den 70er Jahren waren noch die Bäche sozusagen von gerade diesen Industriebereichen angefangen von gefärbt bis Wasserqualität mittel bis ganz schlecht. Da hat man dann in den 80er Jahren schon mit gesetzlichen Maßnahmen einiges dazu beigesteuert, wo heute die Wasserqualitäten wirklich schon fast bei Trinkwasser liegen. Also es hat sich in der Zeit auch schon sehr viel getan in Richtung Bewusstsein und auch sozusagen ein mit der Natur, nicht gegen die Natur. Also dieser Prozess ist ja schon seit Längerem im Gange. Das ist definitiv der Fall.
Mhm. Würdest du sagen, wie sieht ein Tag, wie sieht dein Tag im Leben eines Fischzüchters aus?
Also. Das ist interessant, die Frage insofern, weil ursprünglich hat sich mit Gummistiefeln von in der Früh weg und in der Zwischenzeit, muss ich leider sagen, zum Nachteil ist es mehr Büro und Kundenbetreuung oder also diese ganzen administrativen Teile und wirtschaftlichen strategischen Teile geworden. Aber nach wie vor stehen die Gummistiefel vor der Tür und im Auto und wenn ich kann, packe ich an, weil es mir natürlich wesentlich mehr Spaß macht, wieder im Büro zu hocken. Aber es ist natürlich sozusagen ab einer gewissen Betriebsgröße, wir sind jetzt nicht riesig. Also,
wie groß ist die Anlage?
Naja, das sind ein paar hundert Hektar, aber sozusagen dafür, dass es oder dadurch, dass es diversifiziert ist und ein sehr starker Anteil hier vom Einkommen eben Vertrieb ist, haben wir eben da eben auch sozusagen nicht nur diesen landwirtschaftlichen Ansatz, sondern auch den Vertriebsansatz. Deswegen hat sich natürlich auch die Arbeit eher sozusagen in den administrativen Teil verschoben. Und den Produktionsteil sozusagen, der ist sicher durch bessere Abläufe, die man Schrauben, wo man gedreht hat, die letzten 10, 20 Jahre, sozusagen der einfache Teil und der wenig belastende Teil, was den Arbeitsprozess betrifft. Auch wenn das sehr volatil ist, weil eine sozusagen eine Aufzucht im Sinne, ob das jetzt Fische oder Landwirtschaft ist oder andere landwirtschaftliche Sektoren, schwankt ja sehr stark. Und das ist auch ein Grund, warum wir Betriebsbeteiligungen aufgebaut haben. Das heißt, dass wir eben ein gewisses Angebot haben, haben wir auch Betriebsbeteiligungen in Fischereibetrieben. Und das hilft uns auch bei den Verfügbarkeiten. Und ein bisschen was tauschen wir auch mit anderen Betrieben oder kaufen auch zu. Aber den Großteil sozusagen haben wir hier in unserem Konglomerat in der Produktion abgedeckt. Ja,
es geht ja auch bei dir um nachhaltige Teichwirtschaft. Ist nachhaltige Teichwirtschaft nur möglich, wenn man das nötige Kleingeld besitzt?
Also ich würde mal nachhaltige Teichwirtschaft einmal so hin definieren, dass ich jetzt nicht auf ein Konzept gehe, wo drauf steht nachhaltig und ich versuche diese Punkte irgendwie möglichst zu adaptieren oder umzusetzen, sondern nachhaltig in einem Betrieb, wie das hier ist und wie das in vielen diesen Familienbetrieben ist, ist ja, ich meine, nachhaltig bedeutet nächste Generation übergeben und möglichst an die übernächste schon denken. Also automatisch haben wir sozusagen den Ansatz, unsere Betriebe so zu gestalten und so auszuführen, dass über Generationen keine verbrannte Erde oder, wie man das so sagt, hinterlassen wird, sondern möglichst nachhaltig und eben gesunde Erde. Und das ist ja auch ein Ansatz, den man ja allein familienbedingt und dadurch ist ja das Interesse sowieso schon da, sich in dem Sinne zu orientieren und informieren und also über Wissenschaft oder über Informationen oder über eigene Erfahrungen, ja, weil jeder Betriebsinhaber kennt seinen Betrieb am besten und weiß, was er ihm zumuten kann, ja. Und da gibt's immer das alte Sprichwort, weiß nicht, reiche Väter, arme Söhne. Das gab's in der Landwirtschaft, wo man festgekalkt hat, dass die Erde möglichst an Produktivität gewinnt und die Söhne haben dann sozusagen schwache, humusarme Böden übernommen. Also das ist nicht der Ansatz und ich glaube, das ist von niemandem der Ansatz in diesen Konstellationen. Deswegen nachhaltig ist gleich Familienbetrieb, ist gleich Kinder, ist gleich Enkelkinder und das ist für mich dieser Ansatz, der sozusagen dieses Wort rechtfertigt, weil genau dann hast du auch die Ambition, sozusagen diesen Weg zu gehen. Ja.
Was würdest du sagen, ab wie viel Fischen kann man das messen überhaupt? Kann man von der Teichwirtschaft leben?
Ja, das ist auch eine interessante Frage. Also rein in der Aufzucht, in der Produktion wird das, und das ist jetzt eine sozusagen nicht klar zu antwortende Frage, weil es ist immer die Frage, wie groß ist die Produktion, welchen Umfang im Betrieb hat die Produktion, um diesen Betrieb aufrechtzuerhalten und die Familie auch zu ernähren, weil ich meine, ich muss ja auch ein Geld verdienen, ich meine, ich muss investieren. Mhm. Ich habe sehr, sehr hohe Erhaltungskosten, sind viele Gebäude. Also viele Menschen würden sich wundern, was so eine Hofstelle oder so ein Betrieb allein als Erhaltungskosten verschlingt. Ich glaube, jeder, der irgendwo ein kleines Haus oder ein mittleres Haus, Wochenendhaus oder sonstige Ferienhäuser oder Wohnungen hat, weiß, wovon ich sprich. Und das muss man halt multiplizieren und dann kommt man auf Unsummen. Das heißt, das muss einmal gegeben sein. Und das schafft man oft allein mit der Produktion nicht, weil die Produktion extrem, also die Aufzuchtproduktion, je nachdem in welchem Bereich, landwirtschaftlichen Bereich, weil die extrem schwankt. Und schwankende Produktionen sind natürlich für eine gewisse Einkommenssicherheit immer ein schwieriger Ansatz, eben um langfristig Betriebe auch sozusagen zu erhalten. Weil ich habe ja jedes Jahr meine Kosten, meine Fixkosten. Mhm. Und wenn jetzt eine sozusagen eine Ernte zwischen 10% und 40% schwankt, ich meine, wenn ein Gehalt so schwanken würde, des Einzelnen, ich glaube, dann hätte er auch Probleme irgendwann und so geht's dann uns auch. Und deswegen haben wir bewusst den Weg, sind wir bewusst den Weg gegangen, eben auch in diese Veredelung, also in die Verarbeitung, sprich also die Fische herzurichten, zu filetieren, das sozusagen in diesem Haus sozusagen diese Stufen zu gehen, um eben die maximale Wertschöpfung bis zum Kunden dann im Haus zu behalten. Und das sind aber auch dann zwei bis verschiedene Betriebsmodelle. Das eine ist die Produktion, die getrennt ist wiederum von der Veredelung. Und aber alles zusammen sozusagen ist ein Betriebskonzept für diesen landwirtschaftlichen Betrieb. Mhm. Und das ist auch notwendig. Und wir haben auch in andere Dinge investiert, auch in kleinen Immobilienprojekten und so weiter, wo wir auch verschiedene Standbeine haben, dass wir sozusagen eben auch diesen Betrieb nicht nur allein von einem Betriebsmodell erhalten und auch unsere Familie, sondern eben von mehreren, weil wir sehen ja und haben durch Corona gesehen, wie schnell gewisse Betriebs, Zweige und Modelle wegbrechen können. Und dementsprechend ist man dann etwas breiter gesteuert. Also das ist auch ein Ansatz, den wir haben.
Auf den Wiener Märkten wurden stets viele Fischarten aus der österreichischen Donau verkauft, bis es von 1870 bis 1910 zur Regulierung des bis dahin wilden Flusses kam. Mit dem Fischreichtum war es schlagartig vorbei. In ihrer Beilage mit dem Titel Wiener Abendpost berichtete die Wiener Zeitung am 21. März 1870 auf Seite 1 über die Pläne zur Regulierung. Über allerhöchste Entschließung vom 8. Februar 1864 wurde eine Kommission für die Donauregulierung bei Wien einberufen und ihr die Aufgabe gestellt, ein Projekt für die Durchführung einer entsprechenden Donauregulierung auszuarbeiten. Erstens, die ganze Strecke des Donaulaufes von der Kuchelau bis Nussdorf bis Fischerment ist nach einem einheitlichen Plane zu regulieren. Zweitens, mit Ausnahme des Wiener Donaukanals, welcher als ein natürlicher Stromarm der Donau erhalten werden soll, sind alle Nebenarme abzubauen und ist das Wasser der Donau in ein Normalbett zu konzentrieren.
Laut Statistik Austria isst ein Österreicher pro Jahr im Durchschnitt 8 Kilogramm Fisch. 94% davon werden im Ausland produziert, nur 6% stammen aus heimischen Gewässern. Woran liegt das?
Das liegt an mehreren Punkten. Also ich würde das auch jetzt nicht nur pauschalisieren auf Einzelpunkte, sondern das hat mehrere Gründe. Das eine ist natürlich ist die Wettbewerbsfähigkeit. Wir haben heute, wie bei allem, auch in der Landwirtschaft, sehen wir das ja sehr schön oder unschön, wie immer das jetzt sehen will. Wir haben die Weltmarktpreise, da können wir natürlich mit Amerikanern, Franzosen oder auch selbst jetzt die Ukraine, da können wir nicht mit. Mhm. Das heißt, es gibt sozusagen diese Wettbewerbssituation der Größe der Betriebe und dementsprechend der Effizienz natürlich auch und das der Preisgestaltung auch natürlich dann die Möglichkeiten, wie Fische produziert werden. Es gibt ja verschiedene. Es gibt Indoor, was immer mehr im Kommen ist, also sprich in einer Halle Fische zu ziehen. Mhm. Da ist der Wasserverbrauch natürlich etwas geringer, weil das Wasser im Kreis läuft und über so große Biofiltertafeln gereinigt wird und wieder im Kreis sozusagen zurückgeführt wird, bis auf die Verdunstung. Und dann gibt es das, was draußen ist, das ist die Teichwirtschaft, die hat den ältesten traditionellen Wert eigentlich in der Fischzucht, also sprich Teiche. Warum? Weil das war damals schon ein einfaches Modell im Sinne der Aufzucht, weil du hast am Ende Plankton, was ein großer Anteil gerade im Karpfenbereich vom Futter ausmacht. Also da geht's je nach Teichqualität zwischen 30% und 50% des Anteils. Und dann der Rest ist Getreide oder früher hat man halt auch viele andere Dinge verfüttert. Also wir haben sozusagen verschiedene Bereiche und da gibt's eben sozusagen die Wettbewerbssituation. Also mit Wettbewerb gegenüber Importfischen, gegenüber großen und kleinen Betrieben. Und dadurch, dass unter anderem dieser Punkt als auch die Umsetzung, einen Betrieb neu zu gründen mit Wasserrechten, sehr kompliziert ist, sehr aufwendig ist. Wir haben jetzt einen Fall im Waldviertel gehabt. Es wird sozusagen dringend, sozusagen auch, ist der Druck politisch auch da, die Fischzucht zu erweitern. Und das ist ein Verwandter von mir, der im Waldviertel gerade einen 4-5 Hektar Teich der auch extrem ökologische Ansätze hat, Vogelwelt, Insektenwelt etc., also eigentlich sehr positiv bewertet wird, generell wissenschaftlich als auch politisch, wollte er umsetzen und hat dafür allein 4 Jahre gebraucht, bis er diesen Teich anfangen konnte zu bauen oder zu gestalten. Und das sind natürlich auch Gründe, warum sehr viele davon zurückhalten und sagen, du, das ist mir, diese Nuss ist mir zu heiß, weil sowohl die bürokratischen als auch sicher viele Umweltfragen, da kommen ja viele Themen auf einen zu, bis man einmal sozusagen sein Projekt umsetzen kann. Wir sehen das ja in vielen anderen Bereichen. Und dafür ist die Wertschöpfung aber zu klein, dass du dieses Risiko eingehst. Also das heißt, du investierst vorher Geld, wo du dann vielleicht in 3-4 Jahren einen Umsetzungsprozess machen kannst, wo du gar noch nicht weißt, wie der ausgeht. Also das ist in dem Modell Fischerei, wo die Wertschöpfung, sagen wir jetzt nicht, das ist ja nicht auf Gold gemünzt, dementsprechend für viele zu risikoreich. Also wir sehen, das hat viele, viele Gründe. Es geht natürlich auch um das spezielle Wasser, was du in der Forellenteichwirtschaft zum Beispiel brauchst. Ja. Wenn zu viel Trübungen sind, zu viel Hochwasser, ist das eine Gefahr für so eine Fischerei. Ja. Also du musst Plätze, und da gibt's ja die Plätze, wo die typischen alten Betriebe im Forellenbereich und auch im Karpfen- und Teichwirtschaftsbereich hier positioniert sind. Die haben ja damals schon sehr genau analysiert, wo man das machen könnte. Und das ist eben auch so ein Punkt. Ja. Es gibt dann nicht so, dass da kommt eine Quelle raus und da mache ich jetzt eine Fischerei. Also die Quelle kann ja schwanken, wenn die hat 100 Sekunden Liter und dann hat sie mal ein Jahr nur die Hälfte. Ja. Und da gibt es technische Hilfsmittel, wie man das ausgleichen kann, aber das kostet auch alles Geld. Also es gibt da einige Ansätze, warum sozusagen gerade der weitere Ausbau der Fischzucht sehr stockt, muss ich auch sagen. Ich meine, das ist ein 7-Tage-Job. Ja? Also 7 Tage muss wer da sein, der auch seine Tiere betreut. Der kann nicht dann abhauen und sagen, okay, pff, ja. Also ich meine, da muss wer hier sein. Und das kostet, wenn man selber nicht dann da ist, auch Geld, weil den musst du anstellen, bezahlen, dass der dann schaut, wenn du nicht da bist. Sein Mitarbeiter oder wurscht, der Nachbar oder irgendwer. Je nachdem der Größe des Betriebes. Ja. Also es haben leider von dem, was die letzten Jahre Anträge waren von Fischzuchtbetrieben, wie gesagt, wieder mal die überwiegende Mehrheit auch wieder aufgehört. Ja.
Der Fischerschöpfungstag wurde berechnet, der war dieses Jahr am 25. Jänner. Also ab diesem Tag waren Österreichs Fischressourcen verbraucht. Welche Rahmenbedingungen müssten sich ändern, damit mehr Fisch in Österreich produziert werden kann?
Ja, wie kurz erwähnt war, und ich wiederhole das noch einmal, eben, das sind sehr viel, wie immer, bürokratische Themen. Es ist, und das setzen wir jetzt sozusagen punktmäßig auf jeden Fall dazu, weil es natürlich ein Thema ist, was die Fischerei extrem belastet die letzten Jahre, sind die Prädatoren. Also wir reden von Kormoran, Fischottern, wir reden auch schon von Biber, die Dämme zerstört. Also das ist auch teilweise sehr unangenehm, weil natürlich gerade die Dämme oder die Teiche bombengroße Wasserflächen haben. Und das ist auch ein Sicherheitsthema, ja, wenn dann sozusagen diese Dämme beschädigt werden. Ja. Und das sind vor allem auch immer Kostenthemen. Ja. Also wenn da heute die Prädatoren machen schon zum Beispiel, wir haben das hochgerechnet, in der freien Teichwirtschaft zwischen 10% und 35% der Schäden aus am Ende des Jahres. Sprich Ernterückgänge durch Ausfälle, durch Störungen, durch eben auch sozusagen den Verbiss teilweise dieser Prädatoren. Also das ist ein Riesenthema, was die meisten Menschen hier und auch viele Entscheidungsträger ein bisschen immer vergessen, ist, dass Europa ist eine Kulturlandschaft. Und eine Kulturlandschaft bedeutet halt auch, dass der Mensch bis zu einem gewissen Grad in die Natur eingreifen muss. Weil wir haben einen sehr dicht verbauten, sehr stark besiedelten Kontinent hier in Europa. Und wir sind eben nicht in Alaska oder in Kanada, wo viele Teile der Natur sich selbst überlassen sind. Ja. Den Vergleich insofern anzustellen ist wichtig, weil dadurch funktioniert auch der Kreislauf nicht. Und dann hast du immer wieder gewisse Tierarten oder sonstige Einflüsse, die dann implodieren, also sprich, die haben dann keine Feinde und dann werden sie immer mehr. Und wer ist jetzt der Feind? Ja, eigentlich soll es der Mensch sein, weil der regelt das ja, der Jäger oder der Teichwirt oder wer immer da am Land dort arbeitet. Dafür wird er aber verteufelt, aber in Wirklichkeit will er ja nichts ausrotten, was immer so falsch kommuniziert wird, sondern er will ja nur einen gewissen Kreislauf sozusagen intakt halten. Mhm. Und dann hat auch jedes Tier eine absolute Lebensberechtigung. Nur von selber regelt sich das jetzt, wie wir dann oft glauben, alles nicht. Dazu wären die Schäden dann zu groß. Mhm. Und dann dürfen wir uns nicht wundern. Und das ist auch immer die sozusagen das Ende dieser Weisheit, dass dann wir machen hier keine Produktion mehr und irgendwo wollen wir es haben, dann importieren wir es. Das ist ein Verschieben des Problems in über die Grenze. Ja. Wir müssen eher schauen, dass wir hier die Rahmenbedingungen so schaffen, dass jeder mit Freude, mit Nachhaltigkeit, mit der Tierwelt, auch wenn es Prädatoren sind, Tiere, die Fische essen, damit haben wir kein Problem, aber das muss in irgendeiner, also wir haben ein Problem jetzt damit, aber es muss irgendwo im Rahmen gehalten werden, weil es gibt dann eben nicht mehr diesen Kreislauf. Kulturlandschaft, das ist das Thema irgendwo auch.
Wenn also wenig Fisch wird in Österreich produziert, gleichzeitig empfiehlt die Nationale Ernährungskommission den Verzehr von 1 bis 2 Portionen Fisch pro Woche. Fisch enthält schließlich Mineralstoffe, Jod, wertvolle Omega-3-Fettsäuren und Fisch ist ein guter Eiweißlieferant. Auf der anderen Seite, wenn in Österreich wenig produziert wird, legen Fische eine lange Reise zurück, bevor sie bei uns auf den Tellern landen. Viele Gewässer sind zudem verschmutzt, Fische nehmen Plastik, Schwermetalle und Pestizide auf, die wir dann mitessen. Kann man ruhigen Gewissens Fisch essen?
Das Thema ist traurig. Plastik ist schrecklich. Ich glaube, vieles gehört da noch besser weltweit. Ich muss immer sagen, weltweit, weil wir sind ein Punkt auf dieser ganzen Welt, aber da muss jeder mitspielen, weil sonst werden wir das Problem nicht in den Griff bekommen, ohne Panik zu machen. Aber jeder muss seinen Beitrag leisten. Zu sagen, wir sind die Besten und alle anderen ist schlecht, vor dem, das ist nicht meine Art und ich will das auch nicht so kommunizieren. Also ich glaube, dass wir das Problem lösen müssen, weil die Urprodukte an sich sind sehr gesund und haben wirklich ihre Wertigkeit. Und die Umwelt, die wir sozusagen die letzten 150 Jahre durch die Industrialisierung belastet haben, die müssen wir wieder in Ordnung bekommen. Und dann haben wir diesen Nebeneffekt auch nicht, dass gewisse Inhaltsstoffe oder Reste in irgendwelchen Produkten drinnen sind, die wir nicht haben wollen. Aber ich glaube jetzt, kein Mensch wird dran sterben, wenn er jetzt mehr oder weniger Fisch isst, weil eben aus irgendwoher der Plastikanteil höher ist oder weniger hoch. Aber das Plastik gehört weg, das ist keine Frage, weil das hat ja auch andere Auswirkungen. Mhm. Aber wie gesagt, es ist jetzt so, dass vielleicht positiv zur Fischzucht und der Landwirtschaft und überhaupt Österreich als Land zu sehen, ist einerseits, dass wir sehr, sehr, sehr strenge Rahmenbedingungen haben. Mhm. Einer der strengsten weltweit, einerseits. Andererseits uns das aber im Sinne der Erweiterung auch immer wieder im Weg steht, weil wir, und das ist immer, die Welt ist ein ökonomischer Konzern, und wenn es ökonomisch nicht vertretbar ist, dann wird es auch keiner machen, weil das kann sich auch niemand leisten. Ja. Das heißt, jeder muss auch was verdienen dran. Und da ist so ein bisschen der Zwiespalt. Und deswegen geht auch sozusagen in der Eigenproduktion so wenig weiter, weil eben auf der einen Seite wir tolle Rahmenbedingungen haben, weil wir auch wirklich mit gutem Gewissen unsere Produkte verkaufen können. Mhm. Andererseits uns die ja teilweise auch wieder im Weg stehen, weil wir nicht weiterkommen in der Weiterentwicklung und den Menschen musst du attraktive Rahmenbedingungen setzen, dass er auch in dieses Metier einsteigt. Und wenn der von vornherein sieht, wie kompliziert das alles ist, und zusätzlich ein 7-Tage-Job, dann werden wir halt keine Leute bekommen, die das umsetzen. Ja.
Unsere Hörerinnen und Hörer können wie bei jeder Podcast-Folge Fragen stellen. Hier ist eine von Jasmin aus Hartberg.
Viele sagen, dass Fisch gar nicht mehr so gesund ist wegen all dem Plastik und der Schwermetalle und der Pestizide, mit denen Flüsse, Seen und Meere ja verseucht sind. Wie ist das bei euch? Wird bei der Fischzucht Antibiotika eingesetzt?
Also ich kann die sehr beruhigen, die Dame, also Antibiotika ist kein Thema mehr. Es gibt heute eine ganz andere Möglichkeit, das heißt, du tust die Fische mit einer gewissen Futter füttern, wo du siehst nach Analysen, wo es ihnen fehlt. Das sind ganz natürliche Beigaben im Futter, die du kurzfristig füttern kannst, um ihnen helfen, sozusagen über eine gewisse Schwächephase drüber zu kommen. Aber das ist nicht medizinal, sondern das ist rein aufgeteilt auf Bedarf, Fett, Eiweiß oder sonstiges. Ja, Dinge, die der Fisch eben braucht. Und ich möchte das jetzt auch vielleicht einmal erwähnen, ganz kurz, dass einmal ein Fisch stirbt, ja, das kann passieren und wird passieren. Und früher hat man gesagt, na, kein Fisch soll sterben, weil ich weiß nicht, sehr stark aus ökonomischen Gründen natürlich auch, weil das kann sich ja dann in ein großes Sterben auswirken. Heute sagst du, gut, also du probierst das, die Fische mit diesen wirklich sehr, sehr spezifischen Futter ohne Medizinalanteil, also ohne Antibiotika-Anteil wieder aufzupäppeln, ihnen ein bisschen Kraft zu geben. Aber du nimmst auch in Kauf, dass der eine oder andere Fisch einmal stirbt. Also das ist bei den Fischen genauso wie bei den Menschen. Es gibt eben welche, die schaffen es einfach nicht, über gewisse Phasen drüber zu kommen. Und das kann passieren. Das ist natürlich. Das gibt es bei allen auf dieser Welt, was Lebewesen bedeutet. Also warum soll es bei den Fischen das nicht geben?
Bevor der Fisch auf den Teller kommt, muss er gefangen werden und dann sein Leben lassen. Wie respektvoll kann ein Fisch getötet werden?
Ja, also eins kann ich auch dazu sagen, respektvoll insofern, weil es gibt dann immer wieder so Abbildungen vom wirklich Hand aufs Herz, Einzelbetriebe, wo natürlich Mitarbeiter, die jetzt sozusagen, das sind ja oft nicht die Eigentümer, sind oft auch Mitarbeiter, die jetzt nicht die Schuld drauf setzen will, aber die natürlich durch dieses viele Kontakt mit Tieren, wenn sie im Händel und ich weiß nicht, viele andere, eben auch Fische oder was, einmal schleißiger umgehen, ist das nicht in Ordnung und man soll das auch gut kontrollieren als Betriebswirt. Aber ich glaube, jeder einzelne Betriebswirt hat großen Respekt zu seinen Tieren, weil im Ende verbringen wir mit denen bei der Fischerei zum Beispiel fast 3 Jahre. Mhm. Also es ist nicht so, dass man jeden Einzelnen kennt und in die Augen schaut, aber das gibt eine Bindung, das gibt einen Grundrespekt, das sind viele sozusagen emotionale Bewegungen, die man jetzt nicht so erklären kann. Also ich sage jetzt einmal, es sind wirklich wahrscheinlich 99, irgendwas Prozent der Betriebswirte, die das Beste für ihre Tiere wollen. Und dementsprechend auch, wenn das Ende sozusagen der Periode abgelaufen ist, und das ist halt einmal unser Nahrungskreislauf, dann gibt's eben die alten Methoden, dass der Fisch abgeschlagen wird. Das geht eigentlich am besten. Dann gibt's eben Methoden, wo man also sozusagen mit einem Stromschlag das macht. Das haben wir jetzt nicht mehr. Das haben wir kurz probiert. Also wir sind nach wie vor der Meinung, dass das sozusagen Abschlagen im klassischen alten Sinne, auch wenn das natürlich im großen Stil dann sehr aufwendig ist, immer noch die beste Form ist. Mhm. Aber ich kann das beruhigen, also sozusagen, es gibt immer Aussätze, es gibt wahrscheinlich Dinge, die man vielleicht auch selber mal falsch gemacht hat, aber der Ansatz ist einmal, der Grundansatz ist das, ist der Respekt zu seinen Tieren und ich glaube, so geht es vielen und fast allen anderen auch.
In unseren Folgen zum Thema nachhaltige Landwirtschaft gehen wir auch immer der Frage nach, wie man im Supermarkt gute von schlechter Ware unterscheiden kann. Wie erkennt man frischen, guten Fisch?
Ja, das ist eigentlich eine häufig gestellte Frage und die hat auch ganz richtig ihre Berechtigung. Was und wie erkennt man? Das sind also die Druckproben, die kann man natürlich jetzt nicht machen, weil da kannst du nicht in die Vitrine reinlangen und dort noch alle Fische antatschern. Es gibt sozusagen, also das ist eben das Drücken aus Fleisch auf die Haut. Und wenn dann sozusagen der Druckpunkt lang drinnen bleibt, dann ist der schon etwas älter, muss aber nicht schlecht sein, muss ich auch dazu sagen. Es ist halt nicht mehr sozusagen die ganz frische Konsistenz da. Mhm. Und das Zweite ist natürlich, das sieht man oft bei den Augen, wenn sie ganz sind, aber es sind ja hauptsächlich nur mehr Filets, die verkauft werden. Dadurch ist es eben so, dass dieses Drücken auf die Haut eigentlich immer das Beste Mittel wäre, um das rauszufinden, eine gewisse Glasigkeit, eine gewisse Festigkeit. Also man sieht oft Filets, die so augenscheinlich schon so an Struktur und Farbe bei den Filets verloren haben. Farbe jetzt nicht im Sinne der Farbe, sondern der Glasigkeit. Ja. Mhm. Man ist halt als Konsument ein bisschen sozusagen, ja, wie soll ich sagen, es sind einem die Möglichkeiten da ein bisschen eingeschränkt, weil man ja nicht, wie gesagt, jeden Fisch antatschen kann und deswegen wird das nicht so leicht möglich sein. Aber der Fisch hat sozusagen eine gewisse Zeit und die ist nicht sehr lang, also da redet man von ein oder anderen Tagen, hat das so eine Grundstruktur, wo er auch sehr fest in der Kernig, in der Fleischkonsistenz ist. Und irgendwann einmal fängt er an, auch der frische Fisch so sich leicht nicht zu brechen, aber so wie so buttrig zu werden und dann geht's dann schon Richtung Ende der Genießbarkeit. Also Fisch hat halt das Thema, dass er frisch sein sollte. Und ich glaube, viele der Einzelhandelsunternehmen, das ist Großhandelsunternehmen, der Direktverkäufer ab Hof, die tun sich natürlich am leichtesten, weil die haben die Fische vor Ort, ja. Mhm. Versuchen bestmöglich heute mit kurzen Taktungen, Bestell- und Liefertaktungen die Fische möglichst frisch den Kunden anzubieten. Also das hat sich auch durch die technischen Möglichkeiten heute stark verbessert.
Mhm. Jetzt haben wir viel über die Fische gesprochen. Ich würde vorschlagen, schauen wir mal raus zu den Teichen.
Gerne, freue ich mich.
Gut. Passt alles, ja.
So, kommen wir da hier.
So, eine kleine Milch raus.
Die Naturnahrung kann sich nur entwickeln, wenn der Fischbestand nicht zu groß ist, weil sonst würde ja permanenter Fischbesatz die Naturnahrung zurückhalten und sie könnte sich nie entwickeln. Das heißt, wir sind ja schon aus naturgegebenen Anlass daraufhin angehalten, den Fischbesatz mäßig zu halten, dass wir eben den Vorteil genießen können, Naturnahrung unseren Fischen zu füttern. Das ist eben der Teil des Teil, ja. Ja, weil es ist dann immer noch Korn oder was du dazu fütterst. Mhm. Was wir da gerade in der Landwirtschaft gesehen haben, was wir da anbauen. Aber das ist das billigste Futter, ja? Das kostet ja nichts. Ja? Es muss nicht permanent jetzt Wasser in den Teich hineinfließen, weil das ist ein Biotop in sich. Mhm. Also sprich, die auch wiederum Fischdichte und alles Mögliche ist so gemünzt, da hat jeder Teich seine eigenen Charaktere, dass der Fisch mit Sauerstoff, mit allem sozusagen in einen Gewässer auch leben kann, ohne dass was zuläuft.
Was ich auch interessant finde, ist, zu deinen Kunden gehören eine ganze Reihe von Haubenrestaurants, darunter das Schleireck in Wien.
Ja.
Du lieferst aber auch Supermärkte. Mhm. Jetzt hat der Fisch im Supermarkt weniger Qualität, den du lieferst, oder isst man im Schleireck Fisch aus dem Supermarkt?
Ja. Ja, das ist... Ja, wenn man sich das so überlegt, denkt man sich, irgendwas stimmt da nicht. Aber ich kann beruhigen, es ist der gleiche Fisch. Es ist, gerade weil du das Steyrig sozusagen ansprichst, der Steyrig war der Erste, der mich eigentlich in diesen Markt hineingetragen hat, sprich also in diesen Gastromarkt. Weil was der Steyrig macht, machen die anderen dann doch auch ganz gern oder schauen sich es wenigstens an. Also der hat sicher Pionierleistung geleistet, der Herr Reitbauer, im Bereich von Süßwasserfischen, mhm. Weil der war der Erste, der da im Bereich gehobener Gastronomie den Süßwasserfisch eine Chance gegeben hat. Zurück zu dem Thema, beide natürlich werden mit dem Fisch beliefert, beides ist dieselbe Qualität. Ich sage einmal, beim Steirereck haben wir eben die Anlieferungstage, die sind also wirklich fast täglich, wo diesen Fisch gleich frisch verarbeitet in die Gastro hinein. Ja. Beim Einzelhandel ist der Fisch jetzt nicht wirklich wesentlich weniger frisch oder irgendwas, aber es ist ein anderes so quasi Konzept, weil der Fisch sozusagen kommt ja dort in die Vitrine und von dort wird er wegverkauft und von zu Hause wird er dann noch einmal vielleicht einen Tag später sozusagen oder zwei Tage später, je nachdem wie der Konsument oder wann er das am Speiseplan dann hat, verarbeitet oder verbraten, halt natürlich durch diese Kette und auch den Konsumenten nachher, der ja, wie gesagt, das ja auch nicht gleich am
Speiseplan hat, dann die Zeit vergeht und vielleicht der Fisch ein bisschen an der Frische nachlässt. Ja. Aber das hat jetzt mit dem Einzelhandel als solches nichts zu tun, sondern das ist eher dann nach dem Verkauf des Konsumenten, wie er dann sozusagen möglichst schnell auch seinen Fisch dann verbratet. Und das ist halt in einem Restaurant ist das halt jeden Tag und dementsprechend wird er jeden Tag auch verarbeitet und dann wieder frisch gebracht. Ja. Aber es kostet ja auch der Fisch sozusagen von uns im Verhältnis zu, gibt es ja auch andere Fischangebote, die jetzt angeboten werden im Einzelhandel, kostet er ja verhältnismäßig auch mehr, wie wenn es Importware ist oder so.
Hast du schon mal Fischstäbchen gegessen?
Ja. Ja, und ich bin auch ehrlich, ich hab's gern. Ich hab's gern. Ja, Fischstäbchen ist eine Kindheitserinnerung, klingt total absurd, aber meine Großmutter, die jetzt keine begnadete Köchin war, sie hat eine Köchin gehabt, die hat dann eben eher den Fisch von uns hier gemacht. Und wenn sie selber Köchin los war und wir waren bei ihr, hat sie Fischstäbchen gemacht, weil es einfach geht. Und wir haben nicht gelitten drunter. Also wir haben es eigentlich immer gern gehabt. Also es spricht auch nichts gegen das Fischstäbchen.
Ja. Schauen wir vor.
Ja. Da gibt es die Hinterdammabfischung. Das heißt, die schwimmen dann mit dem Wasser durch ein Rohr durch. Und dahinter am Damm schwimmen die Fische hinein und wir können sie von dort entnehmen. Mhm. Also ein Himmelteich ist nur abhängig davon, wie viel es regnet. Und dann sind kleine Pfützen und kleine Rinnsale, die dann in so einen Teich hineinrinnen und so einen Teich füllen und immer wieder auch ausgleichen. Und die merken das natürlich jetzt extrem stark, weil wenn natürlich die Regenfälle, es sind ja in der Summe nicht weniger, in der Summe des Ertrages, Regenertrages pro Jahr, aber es ist konzentrierter, stärker und dadurch ist das natürlich sozusagen, ja, heuer war es wieder gut, aber das gibt dann jetzt wirklich immer mehr Jahre, wo sie halt dann nicht ganz voll werden, die Teiche. Ja.
Mhm. Okay, aber gibt es eine Möglichkeit, kannst du dagegen steuern oder kannst du da was tun?
Naja, da kannst du nur so gegensteuern, dass du sagst, okay, ich habe weniger Wasserfläche oder weniger Wasserfläche durch weniger Wassereintrag und dann muss ich halt den Besatz dementsprechend anpassen.
Okay.
Das bedeutet wirtschaftlich natürlich weniger Ertrag. Mhm. Und das ist natürlich wiederum, das geht dann natürlich wiederum auf die Substanz vom Betrieb, nicht? Das muss man auch dazu sagen, weil jeder Teich kostet ja, und wir reden hier von Hektaren, das sind ja große Flächen, wo relativ sozusagen wenig Fische drinnen sind und dementsprechend, wenn da noch weniger drin sind, so ein Teich kostet, dann siehst du ja hier auch enorm Pflege.
Ja.
Also du hast einen riesen Pflegeaufwand. Ja. Auf so viele Hektar musst du mähen, du musst immer wieder schauen, dass die Dämme nicht beschädigt werden. Also wenn zu viele Wurzeln da in die Dämme hineingehen mit Schilf oder was, musst du, also das sind viele, viele tägliche Arbeiten eigentlich, wo du so ein Teich eben, wie gesagt, eben auch erhalten musst und pflegen musst und das kostet Geld und natürlich, wenn die Erträge weniger werden, dann ist halt auch sehr schnell der Punkt dann natürlich erreicht, wo die Wirtschaftlichkeit dann schwierig wird. Ja. Und das ist natürlich vielleicht so ein Thema, aber das ist jetzt sehr stark bei Himmelteichen. Wenn du Wasserentnahme hast, dann ist es einfacher, weil du kannst sozusagen so ein Bussard und dann hinten ein Fischreiher, wie man gerade gesehen hat. Es sind auch recht viele Enten auch da drinnen jetzt. Die kriegen gerade ihre Jungen, sieht man immer wieder. Die kleinen Enten, die da hinten nachschwimmen, profitieren alle eben von dieser Teichfläche. Nein, und da würde ich sagen, das belastet natürlich. Die Temperatur ist jetzt, sagen wir, in der Forellenteichwirtschaft eher mal ein Thema. Mhm. Und in der Karpfenteichwirtschaft ist es jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht so dramatisch auswirkend noch. Ja.
Okay.
Ja.
Wie viele Mitarbeiter hast du?
Ja, wir sind circa 20.
Ja.
Und wir haben in der Saison immer ein bisschen mehr.
Ja.
Weil das ist natürlich die Hauptsaison der Weihnachtszeit. Da haben wir so Saisonaushilfe, die uns dann noch zusätzlich sozusagen beiseite stehen. Und ja, also, und das ist eben hier, sieht man genau. Zum Schluss wird das Brettl aufgemacht, da hier wird ein Gitter reingesetzt, nicht? Und diese Gitter sozusagen verhindert, dass die Fische abhauen.
Ja.
Das heißt, dass sie dann im Fluss irgendwo verschwinden. Die bleiben drinnen in diesen Becken und von da können wir sie schön rausfischen, nicht? Da sieht man noch so ein Absetzbecken, das kann sich der Schlamm auch ein bisschen absetzen, bevor er im Bach hinein fließt, das abgelassene Wasser. Wobei man sagen muss, dass eigentlich in Wirklichkeit das eigentlich die letzten eineinhalb Tage ist, wo die Fische sozusagen den Schlamm aufwühlen, wenn das wenigere Wasser ist. Und sonst eigentlich, also wir kaum da Schlammmengen rausholen. Also wirklich viel absetzen tut sich dann eh nicht. Aber es ist so ein bisschen so eine Vorsorge vor dem Bach.
Wie viele Fische fischt ihr pro Tag?
Naja, pro Tag, also ich würde sagen, wie viele Fische sozusagen filetieren wir pro Tag, meinst du vielleicht?
Ja.
Ja. Weil das Fischen selber, also die Abfischungen, die sind bei den Forellen in kürzeren Abständen, also da redet man immer wieder, das sortiert man je nach Größe. Das ist also doch in kürzeren Abständen. Und dann, wenn sie diese Größe haben, wie wir sie kennen, dann werden sie eben verwendet zum Essen. Und beim karpfenartigen Fischen hast du zweimal im Jahr Abfischung, das haben wir auch besprochen, eben im Frühjahr und im Herbst. Und dann kommen sie in sogenannte Helterteiche. Und von dort aus haben wir täglich einen Bedarf so von vielen hundert Kilo Fisch eigentlich.
Wow. Ja. Und sagt ja auch, dass fleischfressende Fische wie Welshecht und Zander oftmals mit Fischen aus dem Meer gefüttert werden und so zur Überfischung beitragen. Wie ist das bei euch und wie stehst du dazu?
Ja, also das ist sozusagen dieses Damoklesschwert so ein bisschen. Du redest wahrscheinlich vom Fischmehlanteil.
Ja.
Also der Fisch selber braucht diese Aminosäuren, weil sonst, man hat das ja immer wieder schon vor Jahrzehnten probiert mit Pflanzeneiweiß. Da gibt es jetzt wiederum zwei Punkte. Der eine Punkt ist, ich habe die Teichfische, da ist das Eiweiß, was wir als Fischmehl haben, drinnen sozusagen im Plankton. Ja? Das heißt, der Bedarf dort, Fischmehl zu bekommen, ist mir jetzt nicht gegeben. Warum? Weil durch das Plankton kriegen sie dieses komplexe Eiweiß eh aufgenommen. Und das heißt, wir brauchen da nur mehr wirklich Getreide füttern. Mhm. Ja? In der Forellenteichwirtschaft ist es ja wirklich nicht ein Plankton entwickelt sich ab gewissen Temperaturen und dadurch, dass es ja in der Forellenteichwirtschaft kältere Temperaturen hat, wo sich gewisse Plankton auch durch die Strömungen und so weiter nicht bilden kann, was man normalerweise der Fisch halt im Fluss findet, kleine Krebseln und ich weiß was, hast du in der Freien-Teichwirtschaft auch das Thema, dass du natürlich einen gewissen Anteil an Eiweiß und Aminosäuren im Futter enthalten sein müssen für die Entwicklung vom Fisch. Weil dieses komplexe Aminosäure vom Fisch ist ja auch Fisch. Ich meine, das ist ja ein natürlicher Faktor auch bei der Forelle. Hat der diesen Bedarf? Jetzt einmal vereinfacht gesagt alles. Mhm. Und das ist aber, und das muss ich auch immer wieder verteidigen, das sind gewaltige Entwicklungen im Hintergrund, die Konsumenten gar nicht sehen, wo der Anteil an diesem Fischmehl schon dramatisch zurückgegangen ist. Man hat dann schon mehr und mehr eben versucht, auch mit pflanzlichen Eiweiß das irgendwie auch wegzukompensieren und ist jetzt auch dabei, und da gab es viele andere Projekte und ist jetzt dabei, aber da fehlt die Wirtschaftlichkeit noch, aber das ist eben auch wieder die Frage, was der Konsument dann dazu beiträgt, dass man eben mit Wurmmehl, mit Insektenmehl, was diese Aminosäuren hätte, diesen Tausch vollziehen könnte. Ja? Von Fischmehl auf Insektenmehl, auf Wurmmehl. Also da gibt es viele dieser Möglichkeiten, wo man diesen Aminosäurenanteil ersetzen könnte, der jetzt keine belastende, nachhaltige Schaden für die Natur hat. Ja? Weil die lassen sich ganz einfach auch wiederum aufziehen, ja? Ohne dass das irgendwie Auswirkungen hat. Und das ist ein Prozess, der voll im Laufen ist. Da werden wirklich viele Gelder investiert. Und ich beobachte selber mit einem Projekt Und das Thema ist nur, das Fischmehl ist halt momentan 1.500 Euro die Tonne, sage ich jetzt circa, und das andere kostet halt 3.000, 4.000 Euro okay. die Tonne. Und der Konsument, durch die Teuerung ist eh schon so belastet, du kannst das von heute auf morgen sicher nicht umsetzen. Ja? Mhm. Aber langfristig geht es in die Richtung. Das heißt, das bringt jetzt nichts, riesig aufzuschreien. Und wir sollen schauen, dass wir unsere Fischerei am Leben erhalten und nicht vom ausländischen Mitbewerb verschluckt werden, weil sonst produzieren wir hier bald dann gar nichts mehr, sondern ich glaube, der Konsument muss uns die Zeit geben, sozusagen diesen Prozess zu Ende zu führen. Und wenn dann jeder bereit ist, einen Beitrag wiederum zusätzlich dafür zu leisten, dann ist das umsetzbar. Mhm. Also da passiert mehr, wie viele glauben.
Mhm. Ja. Wir sind jetzt wieder zurück von den Teichen im Büro. Wie viel Fisch isst du pro Woche?
Ja, wie viel Fisch ich pro Woche? Was, lass mich kurz nachrechnen. Ich gehe mit schlechtem Beispiel wahrscheinlich voran. Aber Freitag ist traditionell bei uns Fischtag. Und alles, was zusätzlich kommt, ist gut. Aber ich würde sagen, nicht die Regel. Mhm. Ja, okay. Also ein bis zweimal in der Woche, würde ich sagen, eher einmal als zweimal. Also das klingt ein bisschen jetzt absurd, weil man geht raus und könnte sich einen fangen und gleich essen, aber vielleicht ist das auch in so einer Konstellation, wie wir sind, greifst du dann ganz gerne mal zu anderen Produkten auch. weil Fisch hat man den ganzen Tag und dann willst du gerne essen, aber halt auch nicht täglich. Also ich glaube auch eine vernünftige Konstellation ist ein, zwei, dreimal vielleicht die Woche und das ist schon gut so. Weil Fisch ist ja teuer. Also ich meine jetzt für den Konsumenten und wie gesagt, ich bin immer der Meinung, Maß und Ziel und man muss nichts übertreiben, aber wenn man es kauft, dann gibt man halt ein bisschen mehr aus und dafür isst man halt einmal weniger und ist, glaube ich, besser aufgehoben als jeden Tag irgendein ein sagen wir mal, mittelqualitativen Fisch oder Fleisch zu essen, also glaube ich. Aber ich glaube, das Bewusstsein kommt immer mehr.
Lieber Ferdinand, vielen Dank für das Gespräch.
Also vielen Dank auch fürs Zuhören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute waren wir zu Gast bei Ferdinand Trautmannsdorf. Der Gutsbesitzer züchtet Fische aus eigener Teichhaltung. Wir haben gehört, wie Fische auch ohne Antibiotika gesund bleiben können, wie man frischen Fisch im Supermarkt erkennt und warum der Mensch in die Tierwelt eingreifen muss. Weiterführende Links und Informationen findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Website wz.at. Die heutige Folge ist Teil einer Serie, bei der wir einmal im Monat heimische Bauern besuchen, die Nachhaltigkeit, Regionalität und Qualität in Einklang bringen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war die heutige Folge von Weitergedacht, der Podcast der WZ. Wenn euch das gefallen hat, abonniert diesen Podcast, folgt uns auf Instagram und TikTok und schaut auf unserer Website wz.at vorbei. Habt ihr Fragen oder Vorschläge für unsere nächsten Folgen? Dann schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp. Unsere Nummer lautet 0664 834 8344. Missing Link.